Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich halte das für eine Fehlinterpretation, dass ich den Lockdown beenden will. Ich möchte die Strategie wechseln.
Bodo Ramelow fühlt sich falsch verstanden. Der Ministerpräsident von Thüringen war am Wochenende mit einem Interview in die Schlagzeilen geraten, in dem er angekündigt hatte, sich das mit den Corona-Maßnahmen nochmal zu überlegen und die Beschränkungen aufheben zu wollen. Keine Pflicht mehr zum Mundschutz, sondern Freiwilligkeit. Die Reaktionen waren eher so im Stile von Karl Lauterbach, SPD.
Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon wieder in eine weitere Welle der Überbietungswettbewerbe kommen. Dass jeder, also Ministerpräsident, versucht, sich selbst zu profilieren, indem er besonders gut lockert. Das geht zulasten aller. Und zum Schluss haben wir dann alle gemeinsam auch die Kosten zu tragen.
Aus Bayern gab es dann auch nochmal Lack, vom Koalitionspartner in Thüringen auch. Jetzt sieht sich Ramelow eben falsch verstanden. Und viele fragen sich, was ist denn da schon wieder los in Thüringen? Zeit für eine Schalte nach Erfurt. Außerdem gucken wir nach Brüssel, wo die EU-Kommission sich mit lauter Vorschlägen auseinandersetzen muss, was den Wiederaufbau der Europäischen Union nach Corona angeht. Da geht es um richtig viel Geld, um europäische Solidarität und um Österreich. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Die Eigenverantwortung ist ja so das schwedische Modell und wir sehen in diesen Tagen, dass dort eine sehr hohe Übersterblichkeit entstanden ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles über Eigenverantwortung laufen kann.
So Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité heute Morgen im Deutschlandfunk, mit Blick auf die Idee von Thüringen, die Corona-Beschränkungen auslaufen zu lassen. Wie gut das mit der Eigenverantwortlichkeit klappt, das zeigen vielleicht auch zwei Beispiele vom Wochenende. Da wurde nämlich bekannt, dass ein Restaurant im Landkreis Leer zum Corona-Hotspot geworden ist. Hier hatten sich bei der Wiedereröffnungsfeier eines Restaurants mehrere Menschen angesteckt. Der Wirt hat auch zugegeben, dass er unter anderem seine Eltern umarmt hat, sagt aber ansonsten seien alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten worden und deshalb sieht er sich auch nicht in der Verantwortung. Das mit den eingehaltenen Regeln, das heißt es auch aus Frankfurt, wo sich bei einem Gottesdienst Dutzende Menschen angesteckt haben. Das Virus, es verbreitet sich also weiter, wenn auch sehr lokal begrenzt. Und das zeigt sich auch in Thüringen, weil da eben einige Orte inzwischen komplett Corona-frei sind, also Wissensstand jetzt, Nachmittag des 25. Mai 2020. Deswegen also hat Bodo Ramelow überlegt, ob man die Beschränkungen in dem Bundesland abschaffen kann. Was er da überlegt hat, das wollte ich von Henry Bernhard wissen, unserem Landeskorrespondenten in Erfurt. Aber Henry, du sagst, wir müssen zuerst gar nicht auf mögliche Lockerungen gucken, also die Details, sondern tatsächlich auf die Causa Bodo. Warum?
Naja, das ist ein interessantes Phänomen. Bodo Ramelow hat am Wochenende ein Interview gegeben, hat dann seine Minister und die Fraktionsvorsitzenden darüber informiert, dass er ein Interview gegeben hat, der Zeitung, der Thüringer Allgemeinen. Und die waren sehr verblüfft, was da dann drinstehen sollte und waren erstmal interessiert natürlich, was das sein sollte und sie wussten von all dem nichts. Also Bodo Ramelow ist ja weit vorangeprescht mit seinem Plan, die auf allgemeine Schutzvorschriften zu verzichten und zu einem Konzept des Empfehlens zu kommen und zu einer lokalen Covid-19-Bekämpfung, also weg vom Zwang hin zu Geboten. Und das hat alle sehr verblüfft. Und von daher ist es erstmal wichtig, darüber zu reden, wie ist es dazu überhaupt gekommen.
Also im Prinzip wollte er im Alleingang so ein Modell Schweden durchsetzen oder wie?
Das weiß man nicht. Also in Thüringen begibt man sich gerade so ein bisschen in die Bodo Ramelow-Interpretation oder auch Exegese jetzt. Was könnte er gemeint haben? Denn es ist nicht sehr klar, in dem, was er da sagt. Also man kann zumindest aus dem, was er gesagt hatte, herauslesen, dass er eine sehr weitgehende Öffnung vorhatte. Nun kriegt er natürlich seit dem Wochenende Gegenwind von allen Seiten und nur sehr, sehr wenig Zustimmung und ist dann heute auch mal interviewt worden vom MDR und da klingt das alles schon wieder ein bisschen anders. Ich spiele das mal vor.
Ich muss da nichts klarstellen. Ich muss in meinem Kabinett für Klarheit sorgen, wie wir nach dem 5. Juni in Thüringen weitermachen. Und dazu habe ich in einem Zeitungsinterview klare Vorgaben formuliert. Das ist allerdings dann unter Corona-Bedingungen offenkundig in alle möglichen Fantasien gegangen. Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen sich jetzt umarmen sollen. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Menschen sich jetzt den Mund-Nasen-Schutz abnehmen sollen und sich küssen sollen. Hygiene ist das oberste Prinzip. Und um es klar zu sagen, im öffentlichen Personennahverkehr und im Schienenpersonennahverkehr wollen wir auch in Zukunft noch den Mund- und Nasenschutz bedeckt sehen.
Ja, so ein klassischer Bodo Ramelow, er haut was raus, es ist missverständlich, alle missverstehen ihn und logischerweise sind alle anderen schuld, dass sie ihn missverstanden haben.
Und was sagen seine Koalitionspartner dazu?
Es hat am Wochenende ein, höflich gesagt, erhebliches Kommunikationsvolumen gegeben zwischen den Koalitionspartnern. Es wurde viel hin und her geschrieben, gesimst, telefoniert. Glücklich ist keiner damit. Also aus seiner eigenen Fraktion, aus der Linken, habe ich nur eine Meldung gehört von einer Abgeordneten, die das ablehnte, diese weitgehenden Lockerungen. Die Grünen sagen mal so, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, aber die Vorsitzenden der Partei in Thüringen haben es auch abgelehnt. Die haben gesagt, das ist zu früh und zu heftig, wir machen zu viel kaputt, was wir bislang erreicht haben. Der deutlichste Widerspruch kommt innerhalb der Koalition, jetzt mal von der SPD. Innenminister Mayer sagt, Paradigmenwechsel ist ja grundsätzlich richtig, aber nicht so. Sie hätten erst viel zu spät davon erfahren und es ist möglicherweise das Gegenteil davon eingetreten, was er eigentlich wollte, weil die Leute verunsichert sind, weil sie möglicherweise sich auch gar nicht mehr Gedanken machen jetzt. Und er sagt dann, denkt sich möglicherweise, wenn jetzt alles freigestellt wird, dann können wir machen, was wir wollen. Mhm. Und dann sagte Mayer auch noch, was jetzt rübergekommen ist, ist kontraproduktiv, um es vorsichtig zu formulieren. Also das geht schon ziemlich weit in der Koalition. Und von der CDU kommt auch Widerspruch, dass er auch, also aus dem Bundesvorstand kommt es sehr heftig. Da sagt man, das sei ein verheerendes Signal. Aus der CDU in Thüringen sagt man, das Virus ist noch nicht aus der Welt und der totale Rückzug der Landesregierung aus der Bekämpfung der Pandemie kann auch nicht die Lösung sein. Nur die AfD stimmt prinzipiell zu, sagt aber, das hätten wir ja alles schon viel früher machen müssen. Wir wussten ja von Anfang an, was richtig ist in dieser Pandemie.
Ich kriege jetzt gerade so einen kleinen Knoten im Kopf, weil aus Sachsen ja sogar sehr viel Zustimmung kommt und Sozialministerin Petra Köpping da überlegt, das unter Umständen nachzumachen. Aber scheinbar scheint Thüringen ja selbst noch nicht mehr so richtig zu wissen, wo jetzt die Reise hingehen soll.
Es gibt ja keinerlei Pläne, es gibt auch keinen wirklichen Plan, der morgen dem Kabinett vorgelegt werden wird. Von daher habe ich auch von SPD-Seite gehört, dass die SPD keineswegs damit rechnet, dass morgen irgendetwas in diese Richtung verabschiedet werden wird im Kabinett.
Was glaubst du denn, was Bodo Ramelow geritten hat, diese Äußerung in dem Interview zu machen?
Ja, da sind wir wieder bei der Deutung, bei der Ramelower Exegese. Einerseits war er letztens auf einer Beerdigung einer Nachbarin, der sagte, sie stand ihm sehr nahe und es war ihm sehr wichtig, dort zu sein, im großen Abstand einfach dabei zu stehen. Das war aber eindeutig gegen die Regeln des Landes. Er hätte dort nicht sein dürfen. Er hat das selbst thematisiert, also er ist nicht etwa beobachtet worden, sondern er hat das selbst thematisiert, hat davon erzählt und sagte, manchmal muss man sich halt doch irgendwie nach seinem Gewissen richten. Und das andere ist, dass ein Gericht jetzt die sofortige Wiederöffnung der Fitnessstudios verkündet hat oder beschlossen hat. Und von daher möglicherweise wollte er sich auch nicht von Gerichten jetzt das ein oder andere immer weiter aufbrechen lassen und dann lieber selber einen Weg gehen. So kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Und natürlich ist es ein Bodo Ramelow, der gerne auch alleine Entscheidungen trifft. Also man spricht nicht umsonst in Thüringen nicht nur von R2G, sondern manchmal auch von R3G. Also das ist Rot, Rot, Ramelow, Grün.
Dein Bundesland ist auch schon ein bisschen schwierig manchmal, oder?
Es ist eines der interessantesten mit Ü im Namen.
Was meinst denn du, wie sich das jetzt entwickeln wird? Also lässt sich da irgendwas absehen?
Es wird jetzt erstmal einen großen Krach geben, glaube ich, morgen im Kabinett. Und dann werden die Ministerien wahrscheinlich angewiesen werden, auch konkrete Pläne zu machen. Denn es ist ja die Frage, wie will man das Ganze dann ausgestalten? Es geht ja auch um die Wiederöffnung der Schulen und der Kindergärten. Das ist jetzt vielen Politikern viel wichtiger. Ramelow hat ja auch zugesagt, dass die Lehrer und auch die Schüler dort regelmäßig getestet werden können. Da weiß auch noch niemand, wie das Ganze aussehen soll. Aber das wäre natürlich eine interessante Sache, um da eine grundlegende Öffnung wieder hinzukriegen, wenn man dann rechtzeitig ausreichend und tief auch prüft.
Wie ist denn im Moment das Corona-Geschehen bei euch im Bundesland?
Es ist sehr interessant. Also wenn man in die Fläche schaut, die meisten Landkreise haben seit 2-3 Wochen überhaupt keine Neumeldungen mehr. Das heißt, da ist die Pandemie mehr oder weniger zum Stillstand gekommen auf niedrigem Niveau. Es gibt 2, 3, 4 Hotspots, wo es richtig brummt, um es mal böse zu sagen. Also Landkreis Greiz hat ja schon die Runde gemacht in den letzten Wochen immer. Die haben fast ein Viertel der Fälle in Thüringen und über ein Drittel der Toten. Das ist ein kleiner Kreis und dennoch so ein Hotspot. Und das sind dort und auch in den anderen Hotspots sind es Altenheime, Pflegeheime und Krankenhäuser, wo der Virus wütet. Und wenn er dann einmal dort sich festgesetzt hat, dann ist es auch schwierig, ihn dort wieder rauszukriegen. Und da gibt es dann halt auch viele Todesfälle. Aber abseits dieser Hotspots gibt es sozusagen kaum noch Neuansteckungen in Thüringen. Und das ist natürlich dann die Überlegung, warum müssen sich jetzt alle an diese Regeln halten, wenn wir sozusagen das Epidemiegeschehen nur an diesen Hotspots haben, dann gucken wir doch mal, wie wir dort, wo es ruhig ist, wieder öffnen können und im Zweifel, falls es wieder schlimmer werden sollte, dann auch sehr vehement darauf eingehen. Das war ja auch Bodo Ramelows Vorschlag, dass man das dann lokal bekämpft mit Unterstützung der Landesregierung. Aber auch dafür gibt es noch keine Pläne, wie das Ganze dann aussehen soll. Das ist also noch ziemlich unausgegoren und das sagen ja auch seine eigenen Koalitionspartner.
Und auch selbst wenn das ja durchaus nachvollziehbar erscheint, dann nur die Kreise sozusagen lahmzulegen, die tatsächlich besonders betroffen sind. Ich finde das so in der unterschiedlichen Behandlung von Landkreisen, aber auch dann innerhalb von Bundesländern, also wenn Thüringen das so handhabt, Bayern aber nicht, aus Bayern kam jetzt ja auch schon viel Widerspruch, das ist schon dann letztlich auch eine Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist ein bisschen schwierig.
Ja, aber möglicherweise auch gerechtfertigt. Also sicher nicht auf dem Weg, den Ramelow jetzt so unausgegoren vorgeschlagen hat. Aber prinzipiell wäre es schon sinnvoll, Probleme dort zu bekämpfen, wo sie sind und nicht da, wo sie nicht sind. Also du brauchst auf einem See keine Feuerwehr zu stationieren, ja, um es mal so zu sagen.
Aber
natürlich gibt es dann Differenzen. Es gibt dann auch Neid und geht auch um Eitelkeiten natürlich bei diesen Dingen. Das darf man ja nie vergessen bei Politikern, die auch schon bald wieder im Wahlkampf stehen werden. Sicher ist das problematisch. Und dann hast du da auch noch die Landkreise und die sozusagen Landesfürsten, die Kleinen, also auf ihren Kreisen, die Landräte, die auch ihre Eitelkeiten da auszumachen haben mit der Regierung in Erfurt jetzt in diesem Fall. Das ist schwierig zu handeln, glaube ich, wenn man einmal die Kontrolle aus der Hand gibt.
Und eigentlich erfordert das dann ja eine umso genauere und behutsame Kommunikation. Also hat Bodo Ramelow der Sache jetzt unter Umständen auch einen Bärendienst erwiesen.
Das würde ich mal so sagen. Aber er hat natürlich immerhin jetzt auch erstmal ein Stein ins Wasser geworfen. Es gibt mächtige Wellen, also die Reaktionen sind ja aus ganz Deutschland da. Und es gibt eine heftige Diskussion, ob es natürlich der Sache insgesamt genützt hat, ist eine andere Frage.
Ja. Und wir zwei haben auch drüber gesprochen. Ich danke dir mal wieder für diese Eindrücke aus Thüringen.
Gern doch.
Macron, also Angela Merkel und Emmanuel Macron, die beiden haben letzte Woche einen Plan zur Rettung der Europäischen Union präsentiert. Okay, kleine Nummer kleiner. Es ging um Geld für den Wiederaufbau nach Corona. Dafür wollen die beiden einen Fonds gründen, der Geld besorgt und es ausschüttet. Wie? Das erklärt gleich Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel. Und er erklärt auch, warum zum Beispiel Österreich damit so gar nicht zufrieden ist mit dieser Idee und warum Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, wahrscheinlich sogar noch mehr Geld locker machen möchte. Dazu hören wir dann am Mittwoch mehr. Peter, fangen wir aber erstmal an mit dem Merkel-Macron-Plan. Was haben die beiden vor?
Also das war ja ein ganz umfangreiches Paket, was die beiden da vorgestellt haben, in dem sich auch viele Dinge fanden, über die beide Seiten in den vergangenen Jahren schon immer mal wieder gesprochen hatten, was die EU-Steuerpolitik angeht und dergleichen mehr. Aber im Kern geht es jetzt darum, dass die beiden sagen, es gibt Länder in der Europäischen Union, die kommen nach der Corona-Krise wirtschaftlich nicht von alleine wieder auf die Beine. Die brauchen jetzt Unterstützung. Denn nur wenn es allen EU-Staaten einigermaßen gut geht, dann geht es auch den wirtschaftlich Stärksten wie Deutschland beispielsweise gut. Und deshalb sagen sie, wir geben der Europäischen Union ausnahmsweise das Recht, Schulden zu machen, Kredite aufzunehmen, und zwar im Umfang von 500 Milliarden. Und diese 500 Milliarden, die sollen in die am stärksten betroffenen Regionen und Branchen fließen, damit dort die Wirtschaft wieder auf Vordermann gebracht werden kann. Das ist der Kerngedanke, und dieses Geld soll fließen als Zuschuss. Aha. Also sozusagen, das wird frei Haus geliefert, gebunden an bestimmte Projekte und Ideen, also nicht einfach in den Haushalt der betreffenden Nationalstaaten hinein, sondern gebunden an bestimmte Projekte, die die EU-Kommission gerade entwickelt, aber eben Zuschüsse und keine rückzahlbaren Kredite.
Ah, das heißt, die Staaten dürfen das Geld dann einfach behalten, müssen es nie wieder zurückgeben.
Ja, weil andersherum sagen Macron und Merkel, macht es keinen Sinn, weil diese Länder, um die es da geht, die sind ja ohnehin schon wirtschaftlich schwach aufgestellt und sie haben schon eine hohe Gesamtverschuldung. Und da jetzt einfach noch was obendrauf zu packen, indem man denen Kredite gibt, das würde den Sinn nicht erfüllen. Das würde nur dafür sorgen, dass sie dann für weitere Kredite möglicherweise überhöhte Zinsen zahlen müssen, weil die Finanzmärkte sagen, na, jemand, der so eine hohe Gesamtverschuldung hat, der muss dann, damit wir ihm überhaupt noch Geld leihen, auch mehr dafür zahlen.
Die EU-Finanzminister, die hatten sich ja schon mal auf ein 500 Milliarden schweres Hilfspaket geeinigt. Das ist jetzt aber was anderes als das, was Merkel und Macron vorschlagen.
Komplett andere Baustelle. Dieses andere 500, genau genommen waren es 540 Milliarden, das war ein Soforthilfepaket, das dafür sorgen sollte, dass kleine und mittlere Unternehmen gerettet werden, dass Staaten Notfallhilfskredite vom ESM, vom Europäischen Rettungsschirm bekommen zu günstigen Konditionen und dass ein Kurzarbeiterprogramm aufgelegt werden kann für all jene Länder, die so etwas gar nicht haben und sich sowas gar nicht leisten können. Also anders als Deutschland beispielsweise, wo das jetzt ziemlich gut funktioniert mit den Kurzarbeiterhilfsprogrammen jetzt in der Corona-Krise. Das war sozusagen die schnelle, die erste Corona-Nothilfeaktion, die dort gestartet wurde. 540 Milliarden schwer, alles unter Dach und Fach, soll ab 1. Juni alles anlaufen und zur Verfügung stehen. Jetzt geht es darum, nach dem ersten Corona-Schock dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt. Man darf nicht vergessen, die europäische Wirtschaft ist extrem verzahnt. Da sitzen, ich nehme mal ein Beispiel, Automobilhersteller in Deutschland, die haben Zulieferer in Norditalien. Wenn jetzt die Zulieferer in Norditalien bankrott gehen, weil die einfach so schwer getroffen sind durch die Corona-Krise und deren Bilanzen dermaßen zusammengebrochen sind, dass die es gar nicht mehr schaffen, sich wieder zu beleben, dann haben auch die deutschen Automobilhersteller keinen Vorteil davon. Und deswegen dieses Interesse von Macron und Merkel, dass ich als gesamteuropäisches Interesse werten würde, dafür zu sorgen, dass die Branchen, die Regionen, die am schwersten vom Coronavirus getroffen sind, jetzt zusätzliches Geld bekommen, um da die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen.
Also nochmal 500 Milliarden Euro, das ist nicht gerade wenig. Wie soll das finanziert werden?
Naja, ich sagte es ja eben, die EU-Kommission bekommt erstmals das Recht, Schulden aufzunehmen in beträchtlichem Umfang. In ganz geringem Umfang tut die Europäische Kommission dies schon. Es gibt immer, wenn die Europäische Union einen Haushalt bekommt, einen mehrjährigen Haushalt, die Haushaltsplanung läuft hier in Brüssel ja immer über eine 7-Jahres-Periode, dann gibt es immer zwei Decken, die da eingezogen sind. Das eine ist sozusagen die Decke der Ausgabenobergrenze, das ist im Prinzip das, was sich ergibt, wenn man die einzelnen Ausgabenprogramme, Agrarpolitik, Forschungsförderung, Bildung, was die EU auch immer macht, wenn man das zusammenrechnet. Und jetzt gibt es natürlich Unwägbarkeiten, dass man, wenn man über 7 Jahre plant, nicht genau sagen kann, beispielsweise, wie viele Studenten werden eigentlich Erasmus-Geld beantragen. So, und für den Fall, dass das tatsächliche Geld, das man dann innerhalb dieser 7 Jahre braucht, oberhalb dessen liegt, was da zugewiesen worden ist von den Mitgliedstaaten, da kriegt die EU-Kommission ohnehin schon immer die Genehmigung, in sehr, sehr geringem Umfang Kredite aufzunehmen. Dieser obere Deckel, das ist die sogenannte Eigenmittelobergrenze, der wird jetzt kräftig angehoben, so ist jedenfalls der Plan. Und dann hat die EU-Kommission das Recht, bis zu diesem angehobenen Deckel Kredite aufzunehmen auf den Finanzmärkten. Und das soll das Geld sein, das in die europäische Wirtschaft fließt.
Okay, aber sobald die EU-Kommission sich Geld leiht, gibt es ja auch irgendjemanden, der dafür haften muss. Da hatten wir die große Diskussion über Eurobonds, ob die EU sich Geld leihen darf und alle haften dann dafür. Das ist jetzt aber de facto nicht der Fall.
Doch, es haften alle dafür, aber es haften eben alle genauso dafür, wie alle den EU-Haushalt finanzieren, nämlich jeder nach seiner Wirtschaftskraft. Dieses Recovery-Instrument, dieses Wiederaufbau-Instrument, wie es die EU-Kommission am Mittwoch taufen wird, wird de facto ein Teil des 7-jährigen EU-Haushalts sein. Und damit stehen auch die Länder gerade für die Gelder, die da reinfließen müssen. Auf Deutschland kommt damit eine Haftungssumme von etwa 1/4 dieser Summe zu, aber eben Auf alle Staaten kommen diese Haftungsansprüche zu. Die Italiener, das darf man ja nicht vergessen, die werden wohl mit die größten Profiteure dieses Hilfsprogramms sein. Die sind auch Nettozahler bis zum heutigen Tag. Das heißt, sie müssen unter dem Strich mehr nach Brüssel überweisen, als sie herausbekommen. Das heißt, die werden von den Geldern, die sie jetzt zusätzlich bekommen, dann auch vieles wieder rücküberweisen müssen über die Tilgung, ihren Tilgungsanteil. Mhm. Der Unterschied zu den umstrittenen Eurobonds ist, dass jeder tatsächlich nur für seinen Anteil gerade steht und nicht mehr ein Land, das möglicherweise am Ende übrig bliebe, wenn alle anderen pleite ginge, dann die Gesamthaftung übernimmt. Es gibt keine gesamtschuldnerische Haftung. Das ist der Unterschied zu den Eurobonds. Es ist also eben nicht so, dass, wie es von manchen in Deutschland immer prophezeit, dunkel an die Wand gemalt wurde, dass am Ende Deutschland dieses 500-Milliarden-Paket am Hals hätte.
Hm. Und trotzdem gibt es ja innerhalb der Europäischen Union Staatenvertreter, die sagen, nee, so nicht. Zum Beispiel Sebastian Kurz, der sich jetzt mit anderen Staaten zusammengeschlossen hat und eine Art Alternativvorschlag vorgelegt hat. Was genau passt Sebastian Kurz an diesem Vorschlag von Merkel und Macron nicht?
Ja, also ich habe mir das jetzt mehrfach angeguckt, was er da mit drei anderen Regierungschefs, nämlich mit Mark Rutte aus den Niederlanden, mit Frau Fredriksson aus Kopenhagen und Stefan Löfven aus Stockholm aufgeschrieben hat. Ich werde nach wie vor nicht richtig klug draus. Also er fordert beispielsweise, dass Hilfen, die in die EU-Staaten jetzt fließen sollen, zeitlich befristet sein müssen. Das klingt so, als sei das bei Merkel und Macron anders vorgesehen. De facto findet sich das aber in dem Papier von Merkel und Macron auch. Er sagt, dass es limitiert sein muss. Naja, das ist es bei Merkel und Macron auch, nämlich auf 500 Milliarden. Mhm. Warum fordert er es dann? Und dann sagt er eben, alles, was jetzt noch ausgereicht wird an Hilfen, das geht nur als Kredit. Und da haben wir dann das Problem, über das ich eben schon kurz gesprochen habe. Der italienische Staatshaushalt wird so hohe Schulden auftürmen in diesem Jahr, wegen der ganzen Hilfen, die die italienische Regierung sowieso schon zahlt für ihre Wirtschaft und für ihre Bürger, dass die Gesamtverschuldung bis zum Jahresende auf 170% des Bruttoinlandsprodukts steigen wird. Und auf diese 170% würden dann die Kredite, die Italien nach den Ideen von Sebastian Kurz bekommen würde, noch obendrauf kommen. Und irgendwann sagen dann die Finanzmärkte, also wir haben Zweifel, ob die Italiener das jemals zurückzahlen. Jetzt steigen einfach mal die Zinsen stark. Unsere Forderungen, die wir an die Italiener stellen, wenn sie sich denn unser Geld leihen wollen. Und dann kommt Italien irgendwann in die Schwierigkeit, dass es seine Kredite nicht mehr tragen kann. Und dann würde die Europäische Union tief in einer Finanzkrise stecken, hätten wir sofort wieder eine Eurokrise, weil sich dann die Frage stellt, wenn Italien seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, kann man das Land pleite gehen lassen? Nein, kann man nicht, weil es viel zu groß ist. Könnte die Europäische Union Italien retten? Nein, könnte es auch nicht, weil es auch dafür viel zu groß ist. Und schon hätten wir wieder eine gigantische Krise. Das kann eigentlich niemand wollen.
Und wie ist dann der Kurs dieser vier Länder zu erklären?
Also, die haben ja auch Forderungen aufgestellt mit Blick auf den mittelfristigen Finanzrahmen, der ja auch noch beschlossen worden werden muss. Mhm. Die derzeitige 7-Jahres-Periode läuft Ende des Jahres aus. Danach hat die EU quasi keinen geordneten Haushalt mehr. Dann könnte sie nur noch mit Notfallregelungen Geld ausgeben. So, und da sagen sie, das, was dann in Zukunft nach Brüssel überwiesen werden muss, das darf keinesfalls 1% des Bruttoinlandsprodukts übersteigen. Das würde bedeuten, dass die EU mit einem kleineren Haushalt in die Zukunft gehen würde, als das heute der Fall ist. Mhm. Auch wenn Großbritannien ausgetreten ist. Gleichzeitig sagen diese Länder aber, unsere Rabatte, die wir auf unsere Beitragszahlungen bekommen, denn, ja, das darf man nicht vergessen, nicht nur die Briten hatten ihren von Margaret Thatcher ausgehandelten Rabatt, sondern auch viele andere Nettozahler haben Rabatte, der darf keinesfalls angetastet werden. Und bei den Agrarausgaben, die den Österreichern besonders wichtig sind, da darf auch nicht gespart werden. Also das ist eine totale Maximalposition, die sie dort aufbauen mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen, die kommen werden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die harte Kante, die sie zeigen bei diesem Recovery Fund, bei dieser Diskussion um die zusätzlichen Hilfen für die europäische Wirtschaft, dass das zusammengehört zu einem Gesamtverhandlungspaket, dass sie den Preis in die Höhe treiben für diese Verhandlungen, die da anstehen. Ich lese diesen Plan da aus Wien nicht so, als wäre das wirklich ein kohärentes Gesamtkonzept, mit dem die EU in die Zukunft gehen könnte. Es ist kein wirklicher Gegenvorschlag zu Merkel und Macron. Es ist, glaube ich, eine maximale Verhandlungsposition, die erstmal festgeschrieben worden ist.
Muss man also dann letztlich gucken, was draus wird? Das ist ja sowieso immer die große Frage. Was sagt eigentlich die EU-Kommission zu all dem?
Ja, die sagt, dass es ihre Aufgabe ist, zugewiesen durch die Staats- und Regierungschefs selbst einen Vorschlag vorzulegen. Und das werden wir dann am Mittwoch erleben. Mhm. Da wird Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, vors Europaparlament gehen und dann sagen, wie sie es denn für richtig hält, wie sie Europas Wirtschaft aus der Krise führen wird. Ich mutmaße, dass die Zahl, die sie ins Gespräch bringt, deutlich höher sein wird als die 500 Milliarden, die Macron und Merkel vorschlagen. Könnte mir vorstellen, dass Ursula von der Leyen eine Summe von 1 Billion vorschlägt. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie vorschlägt, eine Mischung aus Krediten und Zuschüssen vorzusehen in diesem Programm. Also sozusagen etwas von dem, was Kurz will, etwas von dem, was Merkel und Macron wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Richtung dann auch ein Pfad laufen könnte hin zu einem Kompromiss. Aber das müssen wir abwarten, bis wir das Papier am Mittwoch sehen.
Wenn du dir jetzt noch mal ganz kurz die deutsche Position angucken magst, da hat sich schon insgesamt ein bisschen was bewegt, oder? Zuvorher, wo Deutschland ja oft auch als großer Bremser in Finanzfragen betrachtet wurde.
Ja, auch mit Blick auf die vergangenen 2, 2,5 Jahre deutsch-französischer Stottermotor. Da war dieser Motor, der war ja nur noch ein abgewrackter Antrieb. Da hat nichts mehr funktioniert. Und insofern ist dies eine wirklich komplette Neupositionierung, die ich da sehe. Man kann nachgerade sagen, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat sich als Europapolitikerin kurz vor Ende, mutmaßlich muss man ja vorsichtig sagen, kurz vor Ende ihrer Amtszeit neu erfunden und neu aufgestellt und hat Frankreich wieder die Hand gereicht. Das ist hier wirklich bemerkt worden. Das ist ein einschneidendes Datum in der europäischen Geschichte, würde ich sagen.
Und was ich aus deutscher Perspektive so spannend finde, sie hat dabei große Teile ihrer eigenen Bundestagsfraktion ja auch hinter sich. Das ist letztlich auch neu.
Ja, und da merkt man ja daran, dass das von langer Hand vorbereitet war, dass das präzise besprochen worden war in Berlin und ich bin sicher auch in Brüssel. Ich glaube, dass das, was Merkel und Macron dort vorgelegt haben und das, was Ursula von der Leyen vorlegen wird, das wird sich gut zusammenfügen. Ich bin mir sicher, dass da ganz viel zwischen Brüssel, Berlin und Paris telefoniert worden ist, bevor Macron und Merkel in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit gegangen sind.
Peter, ich danke dir für diese Einblicke. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 25. Mai 2020. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns wie immer per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.